Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ihr habt schon entdeckt, das neue Plakat. Jedes Jahr aufs Neue wollen wir so ein Jahresmotto, so ein Jahresthema. Viele kennen das mit den Losungen, aber wir haben uns als Gemeindeleitung ganz bewusst entschieden, dass wir jedes Jahr fragen wollen in unserer Klausur, wo geht's für uns als Gemeinde hin, was wird uns ein Schwerpunkt in diesem Jahr sein, was wird für uns ja so ein Stück, so ein Auftrag sein. Und für uns war das sehr deutlich im Gebet, suche der Stadt Bestes. Wir sind eine Gemeinde, die mitten in Emden ist und die für die Menschen um sie herum eine Bedeutung finden soll. Der Herr möchte das, dass wir den Menschen dienen, dass wir den Menschen begegnen. Und heute möchte ich uns damit hineinnehmen, ja, was das Vaterherz Gottes eigentlich damit zu tun hat. Was Gottes Wunsch eigentlich ist für uns als Kinder Gottes, für uns als Gemeinde. Wisst ihr, ihr habt in letzter Zeit viel gehört, wofür Gottes Herz schlägt. Es schlägt für dich. Es schlägt dafür, dass er für uns kämpft, sich für uns einsetzt, uns nicht alleine lässt, uns nicht irgendwo in der Luft hängen lässt, sondern dass er ganz nah zu uns kommt, in Jesus Christus. Das Vaterherz Gottes, um es mal so zu sagen, das schlägt für seine Kinder. Aber was wir dabei oft vergessen, es schlägt genauso für die, die noch nicht seine Kinder sind, die ihn noch nicht kennen. Und sein erklärter Wille ist, dass alle Menschen seine unendliche Liebe erfahren können. Und sein Evangelium von Jesus Christus soll alle Welt hören. Und seine Kinder sind beauftragt, diesen seinen Herzenswunsch aufzunehmen und umzusetzen. Du und ich, wir sind wertgeachtet, das größte Herzensanliegen des Heiligen Gottes anvertraut zu bekommen und umzusetzen. Spürst du den Wert, den Gott dir damit gibt? Wie wertvoll dich Gott erachtet, dass er das, was ihm am wertvollsten scheint, was ihm am tiefsten Herzen liegt, sein Vermächtnis dir anzuvertrauen. Das ist eine Hausnummer. Du bist nicht der Hiwi Gottes, sondern du bekommst das Wertvollste anvertraut. Die wertvollste Botschaft, den wertvollsten Auftrag, den besten Inhalt. Und er teilt dir das mit, er gibt dir das und sagt, du bist wert, das zu tun. Ich finde, der Missionsauftrag ist auch eine Botschaft für alle, die sich wertlos fühlen, die sich verachtet, unfähig und so weiter fühlen. Das ist das liebende Vaterherz Gottes darin. Er gibt dir nicht nur einen billigen Aushilfsjob, sondern er vertraut dir die wichtigste Aufgabe an. Und er ist der Meinung, du darfst das und du kannst das. Vielleicht in deiner Schwachheit, vielleicht in deinem Mangel, vielleicht in all deinen Zweifeln. Als kleiner Junge, als achtjähriger Junge, da erinnere ich mich noch gut dran, hatte ich einen ganz besonderen Job bekommen von meinem Vater. Einen ganz, ganz wichtigen Job. Mein Vater hat immer um die Weihnachtszeit, wie das viele Geschäftsleute tun, für seine wichtigen und ja, besonderen Kunden hat er immer Präsente vorbereitet, um sich für die Zusammenarbeit zu danken und natürlich auch ein bisschen zu motivieren, nächstes Jahr weiterhin mit ihm Geschäfte zu machen. Und dazu hat er immer, das gab mal so eine ganze Zeit, diese, vielleicht kennt der ein oder andere das, Baedeker Reiseführer. Und der hat er immer so einen ganzen Schwung bestellt. Und mein Job war, hat er gesagt, hat er mir so einen Karton hingestellt, ein riesengroßer Karton. So, und du machst sie jetzt fertig, packst sie ein, machst eine Glückwunsch, also eine Karte dabei und so weiter. Du suchst aus, wer welchen kriegt und so. Und du machst das fertig. Und ich brauche die dann nur noch mitnehmen. Und wenn ich dann beim nächsten Besuch bin, kann ich das überreichen. Boah, für einen achtjährigen Jungen. Das war eine große Verantwortung. aber auch eine Wertschätzung. Er hat mir da vertraut. Er hat gesagt, du machst das, du kannst das. Fand ich cool, ich war wichtig. Und alle Leute, die einen Baedeker-Katalog haben, weiß ich, im Baedeker Reiseführer oder so ein Ding hatten, wusste ich, haha, den hatte ich rausgesucht für die. Tolle Sache. Ich möchte uns heute Morgen erstmal einen Schluck trinken. Ich möchte uns heute in eine ganz bestimmte Situation einmal mitnehmen. Stellt euch einmal Folgendes vor. Da sitzt ein von Gott zugerüsteter und begabter Mann in den Trümmern seines Hauses und seines Lebens. Schaut sich so um, macht sich seine Gedanken über das Leben. In der Stadt, in der er lebt, in der es einst vor Leben nur so brodelte, ist es still geworden. Man hört die Vögel zwitschern, den Wind um die Häuser streichen, Zikaden zirpen. Auf dem Land mag man das vielleicht recht romantisch finden, in einer Metropole, deren Geschäftigkeit in früheren Tagen zu keiner Tages- und Nachtzeit irgendwie zum Erliegen kam, ist das beängstigend. Schon das erste Anrücken der Babylonier 10 Jahre zuvor, das war schon traumatisch, als sie die Stadt Jerusalem erobert und geplündert hatten, aber danach immerhin wieder abgezogen sind. Schon vor 10 Jahren war eigentlich schon spürbar, dass Gott nicht vorhatte, seine heilige Stadt wirklich vor allem Unglück zu bewahren. Das haben sie da schon gelernt. Also ihr blickt langsam durch, wo ich eigentlich hin will, ist die Geschichte von Jeremia. Und Jeremia bestürmte damals den König, damit er sich mit den Fürsten von Babylon gut stellt. Aber niemand wollte auf den Propheten hören. Man wähnte sich sicher im heiligen Jerusalem. Unschlagbar. Man war ja schließlich Gottes Volk. Und wird Gott wirklich Konsequenzen ziehen, wenn man es mal nicht so genau nimmt? Dann kamen die Babylonier wieder und machten das Desaster perfekt. Sie legten alle öffentlichen Gebäude in Schutt und Asche. Den Palast, den Tempel steckten die ganze Stadt in Brand. Vorher nahmen sie alle Schätze, die die Stadt zu bieten hatte, an sich. Alles Gold, alles Silber, kostbare Gewürze und Stoffe. Menschen, die etwas gelernt hatten, Handwerker, vor allem auch die ganze geistige Elite, alle einkassiert, mitgenommen in die Verbannung. Und in diesem trostlosen Jerusalem sitzt nun dieser Prophet Jeremia, versucht die Depression und die Verzweiflung abzuschütteln und einen Brief, den Gott ihm aufträgt, an die verschleppten Israeliten in Babylon zu schreiben. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er seine Gedanken sammelt und sich die Situation seiner Brüder und Schwester in Babel ausmalt. Vor seinem geistigen Auge sieht er seine Leute, wie sie nach getaner Arbeit müde und ausgepowert, vielleicht sogar mit Fesseln an den Füßen, an den Flussufern von Babel sitzen und weinen, sich vielleicht von den verhassten Babyloniern, sich so gut es geht, irgendwie versuchen abzugrenzen und wenigstens noch den Rest ihres Glaubens irgendwie da durchzubringen. Was soll er denn da schreiben? Wie soll er Worte des Trostes finden? Langsam und holprig beginnt er seinen Schreiber Baruch zu diktieren. Er kann es selber kaum fassen, was er da zu Papier bringt. Seine Worte scheinen das nicht zu sein. Und ich lese uns diesen Brief mal vor. Er steht in Jeremia 29. So spricht der Herr Scharen, der Gott Israels, zu allen Verbannten, die ich in die Verbannung geführt habe, von Jerusalem nach Babel. Und das ist der Knaller. Da müsst ihr jetzt mal genau hinhören. Er schreibt ihnen, liebe Deportierten, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Frucht, Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt Frauen für eure Söhne und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr dort zahlreicher werdet und nicht weniger. Und sucht das Wohl der Stadt, sucht das Beste der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. So spricht der Herr Scharen, der Gott Israels. Eure Propheten, die in eurer Mitte sind, und eure Wahrsager sollen euch nicht täuschen. Und hört nicht auf die Träume, die ihr euch von ihnen träumen lasst. Denn verlogen weissagen sie es euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt. Und man muss wissen, diese Propheten haben den Leuten in Babel im Prinzip zugesagt, Jungs, das ist eine kurze Episode hier. Ruckzuck seid ihr wieder zu Hause und alles ist gut. Und der Herr sagt, nein. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre erfüllt sind für Babel, werde ich mich um euch kümmern. Dann werde ich mein gutes Wort an euch einlösen und euch zurückbringen an diese Stadt. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Da ist es wieder Spruch des Herrn, Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil. Um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Und ihr werdet mich rufen und ihr werdet kommen und ihr werdet zu mir beten und ich werde euch erhören. Denn ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt mit eurem ganzen Herzen. Dann werde ich mich für euch finden lassen. So spricht der Herr. Soweit einmal. Was für eine Knallerbotschaft. Was für eine Botschaft für die Verschleppten in Babylon. Was für eine Botschaft für Jeremia, der da völlig depressiv in seinem verschrotteten Haus sitzt. Und dem Rest derer, die noch in Jerusalem leben. Und was für eine Botschaft für uns heute. Denn diese Botschaft ist eine prophetische Botschaft. Auch für uns heute noch gültig. Hier redet Gott mit einer ganz konkreten Aufforderung an seine Kinder. Und er stellt dem Menschen damals und auch uns heute eine ganz konkrete Frage. Wie leben wir als Kinder Gottes an dem Ort, an den Gott uns hingeschickt und hingestellt hat? An einen Ort, in dem nicht nach Gott gefragt wird, wo vieles gottlos ist. Und er sagt, die mich kennen, sind an diesem vielleicht sogar trostlosen Ort genau richtig. Dieser Brief Jeremias macht deutlich, die Kinder Gottes sind untrennbar mit dem Schicksal des Ortes verbunden, in dem Gott seine Kinder hineinstellt. Gott ist und bleibt immer der Herr des Ortes, in den er uns hineinstellt. Und er ist und bleibt der Herr der ganzen Welt. Und sein Reich wird durch ihn und durch uns an diesem Ort, genau an diesem Ort gebaut. Sein Reich kommt nicht nur an den heiligen Orten, sondern wächst in dem Zerbruch, dem Schmutz, dem Elend dieser Welt. Mit seinem Reich ist es so wie mit einem Schatz im Acker, sagt Jesus selber in Matthäus-Evangelium 13, der im Acker vergraben war. Wir müssen ihn aus all dem Dreck erst ausgraben, um ihn zu finden und dem alle Priorität geben. Der Vater im Himmel sagt dir heute, und ich glaube, das ist seine Botschaft wirklich an dich, egal, wo Gott dich hingestellt hat, egal an welchen Ort, egal in welche Situation, fang darin an, den Schatz des Reiches Gottes zu suchen, der Stadt Bestes zu suchen. Wörtlich heißt es ja hier, suchet den Frieden. Also das, was oft mit Bestem und so weiter übersetzt ist, heißt eigentlich, suchet den Shalom. Und der Shalom bezeichnet umfassendes Heil. Das ist nicht nur ein Segenswunsch, sondern ist der Wunsch, dass das gesamte Heil Gottes hier sichtbar und wirkbar anfängt zu wirken. Dass alles Wohlergehen, Glück, Sicherheit und Frieden in dem Ort ist, wo du bist als Kind Gottes. Wir sollen da, wo auch immer wir sind, den umfassenden Frieden Gottes suchen und da, wo wir ihn finden, mit den Menschen um uns herum teilen. Das ist das, was im Herzen Gottes ist. Segen für dich, der dann durch dich zum anderen fließt. So wird er unser Geschick wenden. So werden wir ihn anrufen und er wird uns antworten. So erfüllt sich Gottes Verheißung an uns. Vielleicht suchst du den Schatz Gottes, den Schatz des Reiches Gottes immer noch, weil du ihn nicht teilst. Schauen wir noch einmal genauer hin. Was trägt Gott durch den Propheten seinem Volk auf? Ich habe hier 5 kleine Punkte. Das Erste, was er sagt, baut Häuser. Wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Frucht, nehmt Frauen, zeugt Söhne und Töchter und so weiter. Also im Prinzip die Aufforderung in der Situation, wo sie gerade waren, sich darin zu etablieren. Ich finde das ganz schön der Knaller. Lieb den Ort, an den ich dich gestellt habe und werde dort heimisch. Das ist der erste Auftrag, den Jeremia in seiner Prophetie weitergibt. Lass dich darauf ein, auf die Situation und den Ort, an dem du lebst. Lass dich darauf ein, auf deine Kollegen, mit denen du zusammenlebst, auch wenn sie gottlos sind. Lass dich darauf ein, auf deine Nachbarschaft, wenn du denkst, sie sind noch so verrückt. Für die Juden war das eine wirklich krasse Botschaft. Sie sollen ausgerechnet den Ort lieben, in den sie verschleppt wurden. Das ist doch, das wollte keiner. Vielleicht bist du auch an einem Ort, wo du nicht unbedingt hin wolltest. Gott macht ihnen aber deutlich, das ist kein Unfall, was hier passiert ist, dass ihr jetzt hier seid, sondern ich habe euch hierhin gestellt. Gott stellt dich manchmal auch in Situationen, die du nicht willst. Ihr lebt jetzt hier. Ihr seid jetzt hier. Es ging nicht darum, dass sie nur an dem Ort sein können, den sie sich ausgesucht haben, wo sie sich wohlfühlten. Und dann sollt ihr dies und das machen. Nein, der Auftrag galt im Hier und Jetzt. Auch wenn ihr es jetzt nicht so schön habt, nehmt es von mir an und lebt darin. Ihr seid nicht auf Urlaub hier. Ich kann mich erinnern, die ersten Mal in Emden war ich auf Urlaub. Das ist was anderes, als hier zu wohnen. Das ist was anderes, als sich mit einer Gemeinde auseinanderzusetzen, mit den lieben Geschwistern, die da alle vor einem sitzen. Das ist was anderes, als sich mit seiner Nachbarschaft auseinanderzusetzen, auch mit den ganzen Defiziten auseinanderzusetzen, die man dann halt so mitkriegt. Das Beste für einen Ort kann man letztlich nur suchen, wenn man die Situation annimmt und diesen Ort anfängt zu lieben. Ich musste Emden anfangen zu lieben. Ich muss auch manchmal eine Situation anfangen, die ich nicht möchte. Eine Situation, in die ich hineingestellt bin, vielleicht in Streit, vielleicht in großen Schwierigkeiten, vielleicht habe ich mir das überhaupt nicht rausgesucht. Ich muss diese Situation irgendwann mal lernen anzunehmen. Sonst werde ich da nie was dran verändern können. Und das Anfangen zu lieben. Das Zweite, was Jeremia seinen Leuten sagt, ist: Sorge an dem Ort, an den ich dich gestellt habe, für mehr Kinder Gottes. Vermehrt euch. Ich glaube, das ist nicht nur biologisch gemeint. In klarer Auftrag, der in die Zukunft blickt, der aus der Situation herausragt und sagt, das geht in die Zukunft. Ich habe 6 Kinder. Der Herr wird sehr zufrieden mit mir sein. Nein, darum geht es nicht. Wisst ihr, ich merke immer mehr, dass ganz viele Menschen sich immer schwer tun zu binden. Sie sagen, wir müssen erst das Optimale finden. Wir müssen erst das und das und das geschafft haben. Oder ich kann erst heiraten, wenn das Haus und Karriere und alles fertig ist. Und dann können wir mal irgendwann über Kinder denken. Oder was weiß ich. Und Gott sagt, nein, das ist nicht mein Konzept. Sondern nimm die Situation und fang da an. In das, was ich dich hineingestellt habe. Da. Nimm sie an, weil dann kannst du auf die Zukunft richten. Wo wir nicht zu Hause sind, wird das Thema Zukunft nicht angegangen. Wo du immer noch denkst, hier will ich nicht sein, wirst du niemals etwas in die Zukunft investieren. Sondern wirst du nur gucken, wie komme ich da weg? Oder ich würde was tun, wenn. Das sagt Gott hier nicht. Obwohl die Israeliten, die waren Migranten in Babel, sollten sie für die Zukunft bauen und planen. Nicht nur übergangsmäßig dort sein, so wie die falschen Propheten es ihnen zusagten. Wir denken ja, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das ist aber kein Argument, sich nicht in die Zukunft des Reiches Gottes zu investieren. Mir fällt da Luther ein. Er sagte, wenn morgen die ganze Welt zusammenklappen würde, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das ist in Zukunft investieren. Mal ganz ehrlich, wer kommt gebürtig aus Emden? Steht mal auf. Ha, wir haben einen Haufen Migranten hier, ne? Die anderen, die haben einen Migrationshintergrund, ich auch. Und trotz dieses Migrationshintergrundes, den ich habe und den ganz, ich würde sagen, die Hälfte der Gemeinde hat, möchte Gott, dass wir hier in dieser Stadt in die Zukunft investieren und in das Reich Gottes investieren. Und zwar derart, dass das Reich Gottes wächst. Selbst in vorläufigen Strukturen will Gott Wachstum setzen. Das haben wir als Gemeinden oft vergessen. Wir denken, wir müssen erst alles perfekt haben. Und dann kann es funktionieren. Und Gott sagt, nö. Auch in vorläufigen Strukturen dürfen wir auf Wachstum investieren. Eine Perspektive für Partnerschaft ergibt sich überhaupt erst dann, wenn ich mich entscheide, ich will mit dem Partner zusammenbleiben. Auch wenn da noch nicht alles perfekt ist. Nur dann funktioniert es. Nur so entwickelt sich eine echte Zukunftsperspektive. Glaube ich an eine Zukunft in Babylon? Das fragt Jeremia seine Leute. 70 Jahre habt ihr Zeit dort und da sollt ihr wachsen. Glaubst du an eine Zukunft in Emden? Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir hier haben. Aber er will, dass wir wachsen, dass das Reich Gottes hier wächst. Wir haben so ein bisschen als Christen eine Negativerwartung für die Zukunft entwickelt. Aber Gott gibt uns eine lebendige Zukunft. Wir sagen immer, ah, das wird alles so schlimm und so schrecklich. Aber Gott sagt, nein, das Reich Gottes soll wachsen. Und ihr seid diejenigen, die damit involviert sind, die dazu begabt sind. Jeremia fordert sein Volk im Namen Gottes dazu auf, in den Umständen, die sie sich nicht ausgesucht haben, trotzdem mit Gott an eine gute Zukunft zu glauben und darin zu investieren. Der Platz, an dem ich jetzt bin, ist der Platz Gottes für mich, an dem ich Zukunft habe und Zukunft gestalte. Das musste ich auch lernen, als ich nach Emden gezogen bin. Mir hat es nicht geholfen zu sagen, na gucken wir mal, ob es klappt oder entweder gebe ich mich da rein, dann liebe ich etwas. Gebe ich mich in die Gemeinde rein, auch wenn nicht alles perfekt ist, dann liebe ich das. Oder ich halte mich zurück und gucke mal, was wird. Das ist keine Liebe. Das Interessante, Gemeinde ist ein Ort, in dem Migranten willkommen sind und Zukunft von Gott empfangen. Also alle die, die nicht aus Emden kommen, ihr seid hier willkommen und ihr habt Zukunft. Die Juden, die haben diesen Auftrag, den Gott ihnen durch Jeremia gab, tatsächlich ernst genommen. Die haben das gemacht. Die haben den Auftrag, sich zu vermehren und zu vergrößern, auch wörtlich genommen. Sie sind stark angewachsen. Aber das war nicht nur eine biologische Sache, sondern wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen und zum Beispiel die Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir, dass überall, wo Paulus hinkam, auch außerhalb von Palästina, gab es überall Judengemeinden. Ja, wo kommen die denn her? Die haben ihren Ursprung in Babylon. Die sind von dort ausgegangen. Die haben eine ganz große Bewegung, eine missionarische Bewegung in Gang gesetzt, die bis heute ist. Diese Gemeinden haben ihren Ursprung in der Gefangenschaft Babylons. Und es gelang ihnen, eine gewaltige missionarische Kraft zu entwickeln, eben aus dem Geheimnis der Annahme der Situation und dem Ja und der Entwicklung zur Zukunft. Das Nächste, was er ihnen sagt, setz dich für das Wohl des Ortes ein, an den ich dich gestellt habe. Welche Vorstellung von der Zukunft hast du? Ich glaube, da gibt es so zwei Richtungen. Manche denken, alles wird besser, kann nur besser werden. Andere denken, alles wird schlechter, alles wird schlimmer. Ich befürchte, die Christen sind oft die Letzteren. Aber nur der sucht das Wohl von etwas, der den Glauben und die Hoffnung hat, dass etwas besser wird. Nur der hat einen positiven Einfluss auf seine Umgebung, der glaubt, dass die sich verbessern wird, dass da etwas hineinkommt. Und die Bibel hat eine ganz klare Vorstellung von der Zukunft. Sie lehrt überall dort, wo Menschen zu Gott umkehren, da gibt es Zukunft, nur da. Und dabei kommt es nicht auf deine persönlichen Umstände an, das lehrt die Bibel auch, sondern ob du in einer Beziehung zu Gott hineinfindest oder nicht. In einer intakten persönlichen Beziehung zu Gott hast du eine lebendige Hoffnung. Das haben mich viele Seelsorgebesuche, auch bei sterbenden Menschen, wirklich gelehrt. Das haben viele, viele durchbuchstabiert. Weil sie in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen, haben sie Hoffnung. Haben sie eine Zukunft. Unabhängig ihrer noch so bescheidenen Situation. Lohnt es sich für Gott zu arbeiten? Ja, wird die Antwort sein. Wenn deine Beziehung zu ihm stimmt, denn dann glaubst du, dass es Zukunft für die Menschen gibt, die zu ihm umkehren. Das Beste, den Shalom, das ganze Heil, das du empfangen durftest, das gibt weiter in der Situation und an dem Ort, an dem du gerade bist. So wächst das Reich Gottes. Dann wird auch die Frage lebendig, wie können wir mit unseren Möglichkeiten den Menschen in dieser Stadt dienen, damit sie den Shalom finden? Haben wir das vom Schirm? Die Israeliten sollten nicht nur ihre jüdische Gemeinde aufbauen, sondern sie sollten ihre Stadt und ihr Umfeld im Blick haben, obwohl sie dorthin deportiert wurden, obwohl sie das nicht wollten. Und nur so wird es ihnen selbst wirklich gut gehen. Gott setzt hier einen Zusammenhang und sagt, wenn du das tust, geht es dir gut. Wenn du das ausblendest, geht es dir auch nicht gut. Ganz schön krass. Je geiziger wir den Shalom nur für uns suchen, je sparsamer finden wir ihn. Je geiziger wird Gott mit seinem Segen. Ich war jetzt auf einer Tagung, wo sehr viel darüber geredet wurde, was Gott weltweit tut. Und einer der wirklich für mich dramatischsten Sätze war, für eine Bekehrung in Deutschland geschehen weltweit mindestens 1.000. Und dann guck hin. Das sind Menschen, die ganz viele Sorgen haben, die in Situationen stehen, wo keiner von uns sagen würde, da möchte ich rein. Und doch passiert so viel. Und doch investieren sie sich da hinein. Der Herr segnet das. Bringt mich zum nächsten Punkt. Bete für den Ort, an den ich dich gestellt habe. Und ich beeile mich jetzt auch ein bisschen, die Zeit rennt weg. Betet für die Stadt, in die ihr nicht wolltet, sagt Jeremia. Was für ein Auftrag mutet Gott hier seinem Volk zu. Bete für die, die dich gerade richtig geärgert haben. Heftig, ja? Wir beten oft nur, das ist eine Beobachtung, die ich mache, wir beten oft nur für unsere kleinen Dinge. Ich sage nicht, dass deine Dinge unwichtig sind. Das meine ich nicht. Aber unsere Perspektive wird ganz eng, wenn sie nur auf uns gerichtet ist. Und wie viel bete ich, beten wir in dieser Perspektive. Herr, mach, was mir ein bisschen besser geht. Herr, mach dies, mach das, dass ich das und das habe. Wann hast du das letzte Mal für Frau Merkel gebetet? Wann betest du dafür, dass diese Pegida-Gedöns, das da so aufkocht, dass das nicht so ist? Wann betest du dafür, für die Flüchtlinge, die da reihenweise im Mittelmeer ersaufen? Wann? Im 1. Timotheusbrief lesen wir, insbesondere bitte ich euch nun, vor Gott einzutreten, für alle Menschen, in Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung, für die Könige und alle Amtsträger, damit wir ein ruhiges und gelassenes Leben führen können, fromm und von allen geachtet. Das ist schön und gefällt Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir kennen das. Tun wir es? Das ist die Frage. Gott gibt eine klare Aufforderung zu beten. Warum sind wir so kleingläubig? Warum so zögerlich? Warum haben wir so große Angst, dass wir vielleicht zu viel Zeit im Gebet verbringen können? Das ist ja manchmal dann eine große Sache, sich eine halbe Stunde irgendwo zu treffen. Weltweit gibt es große Gebetsbewegungen. Die Folge, daraus entstehen große Erweckungen. Du kannst den Zusammenhang nicht einfach wegmachen und sagen, ist nicht so. Doch, es ist so. Probieren wir es doch. Ich lade uns ein. Ich bin mittwochs abends da, um 19 Uhr. Und dort möchte ich beten. Für diese Stadt, für diese Welt. Eine halbe Stunde lang. Und ich bin auch dienstags vormittags, sobald das Eheseminar vorbei ist, auch wieder da. Dann beten wir morgens von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, eine Stunde. Vielleicht kannst du da. So werden wir Stück für Stück lernen, auch von uns wegzuschauen und die Herzensanliegen Gottes Stück für Stück uns zu eigen machen. Das wird nicht unerhört bleiben. Das macht auch was mit uns. Das lässt unseren Glauben wachsen. Bitte, es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen euch zu machen. Jeder, der nicht kommt, hat einen Grund, nicht zu kommen. Das ist für mich klar. Aber jeder, der im Herzen berührt ist und sich sagt, warum nicht? Probieren wir es doch aus. Das zu tun, was unser Herr sagt, der wird reich gesegnet sein. Also, Mittwoch, halbe Stunde, guck mal, was passiert. Wir erleben jetzt schon viel Segen, aber ich glaube, unser Herr möchte noch mehr segnen. Also, ab ins Gebet. Und hier ist ganz bewusst auch gemeinsames Gebet gemeint, dass wir uns eins machen. Und als letztes, lade Menschen zu Gott, zu Jesus ein, an dem Ort, an den ich dich gestellt habe. In unserem Text geht es erstmal noch nicht um Jesus Christus. Aber im Alten Testament war es ungewöhnlich, dass Gott außerhalb Jerusalem handelte und wirkte. Aber der Prophet macht ganz klar und deutlich hier, auch außerhalb von Jerusalem wird der Herr handeln. Und Prophetie machte schon sehr früh deutlich, hin in die ganze Welt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Eine ganz kleine Begebenheit. Es gab wohl mal einen Versuch, viele Schuhe in ein Entwicklungsland zu verkaufen. Und da wurden zwei gute Schuhverkäufer, also so, die das da so aufbauen sollten, hingeschickt. Der eine kam zurück und sagt, ist ganz schwierig. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, weil ich sehe da keinen Markt. Alle, die ich getroffen habe, trugen keine Schuhe. Was soll ich dir davon überzeugen? dass sie keine Schuhe haben. Der andere sagte, nee, das stimmt nicht. Boah, ein Riesenmarkt, super. Alle Leute, die da ich getroffen habe, haben keine Schuhe. Denen kann ich Schuhe verkaufen. Wer bist du? Welcher dieser Schuhverkäufer bist du? Die Botschaft von Jesus Christus hat einen Riesenmarkt. Du kannst natürlich sagen, die sind alle verloren, mit denen kann ich mich nicht abgeben. Oder du kannst sagen, die kennen alle Jesus nicht, die brauchen ihn. Und es ist unser Anliegen, dass der Herr uns schenkt. Sei der, der diesen Riesenmarkt entdeckt. Und fang an bei den Menschen, die dich ärgern, bei den Nachbarn, bei deinen Arbeitskollegen, da, wo du nun mal hingestellt bist, ob dir das passt, ob sie gottlos sind oder nicht, ob sie dich ärgern, bring da Jesus hin. Das ist unsere Aufgabe. Und dann geht es dir gut. Wie sieht es aus? Suchst du der Stadt Bestes oder suchst du immer nur noch dein Bestes? Was würde es für unsere Stadt, für deine Nachbarn und so weiter bedeuten, wenn wir nicht mehr da wären? Was würde ihnen fehlen? Das entscheidet darüber, was du tust. Vielleicht hast du in deiner Gemeinde durchgesetzt, ein besonderes Lied gut, das dir so gut gefällt. Vielleicht hast du es geschafft, dass alles in der Gemeinde schön und sauber und bewahrt bleibt. Das ist alles schön. Aber ist es unserem Herrn wichtig? Er hat uns gesagt, was zählt. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht zu Völkern alle Jünger. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch gegeben habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.